ARD. Februar 1945. Die letzten Wochen des Krieges. Von Osten her rückt die Front immer näher. Bombenangriffe der Alliierten verwüsten Dresden. 50 Kilometer weiter nördlich, in Gröden in Brandenburg, ist vom Kriegslärm noch wenig zu spüren. Heinrich Grafe ist an diesem 15. Februar, wie an jedem Wochentag, in den Tonwerken am Rande des Dorfes, seinem Arbeitsplatz. Zu Hause wartet seine Frau auf ihn. Doch plötzlich ist ein Fremder bei ihr im Haus. Anna Grafe versteht nicht, was er will, versteht nicht, was er sagt. Dann packt der Mann einen Hammer und schlägt zu.
Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.
Mit Elvira Siebert.
Meine Kollegin im Fahndungsmagazin Täter, Opfer, Polizei im Rundfunk Berlin-Brandenburg und mit Uwe Madel.
Genau, dem Mann, der viele Fälle hier bei uns im Podcast von Anfang an begleitet hat, als Moderator und Autor der Sendung Täter, Opfer, Polizei. Gemeinsam schauen wir hier auf wahre Geschichten, auf Wahrverbrechen aus Berlin und Brandenburg. Mehr davon finden Sie übrigens in der ARD-Audiothek, ganz kostenlos.
Unsere Episode heute ist ein besonderer Fall und auch auf besondere Weise entstanden, ganz anders als sonst. Denn diesmal waren es zwei Hörer von Im Visier, die uns diesen Fall vorgeschlagen haben. Sebastian Rick und sein Bruder Arvid, beide aus Gröden. Das liegt im äußersten Süden des Landes Brandenburg, dicht an der Grenze zu Sachsen. Und hier ist vor 80 Jahren, kurz vor Kriegsende, ein Verbrechen verübt worden, das die beiden noch heute beschäftigt.
Es ist also ein historischer Kriminalfall. Es ist eine Geschichte, so viel schon mal vorab, in der es keine Helden geben wird, keine hartnäckigen Ermittler, vor allen Dingen keine moderne Kriminaltechnik. Aber dennoch ist es ein spannender Fall.
Und auch eine tragische Geschichte, die mit einem Mord beginnt und dann bei der wütenden Suche nach dem Täter ein weiteres Menschenleben kosten wird, das Leben eines völlig Unschuldigen.
Einige Einwohner von Gröden haben das alles miterlebt, was sich damals zugetragen hat. Nur wenige haben aber in den Jahren danach über diese Ereignisse vom Februar 1945 gesprochen.
Sebastian Rick, der uns gemeinsam mit seinem Bruder auf diesen Fall aufmerksam gemacht hat, ist ehrenamtlicher Bürgermeister von Gröden und auch Historiker. Gröden ist sein Heimatdorf, hier ist er aufgewachsen und dieses Verbrechen, diese rätselhafte Geschichte rund um den Mord an Anna Grafe hat ihn quasi ein Leben lang begleitet.
Ja, also als Kinder wurde uns bereits über den Mordfall erzählt. Das war immer so ein bisschen gruselig. Von diesem einsamen Haus am Waldesrand und diesem Mordfall an dieser alten Dame. Und das hat einen als Kind natürlich bereits fasziniert. Allerdings wurde uns über die Umstände des Todes, geschweige denn über den Mörder und über die späteren Folgen, wurde nichts weiter erzählt. Und erst im Zuge meiner Dissertation, meiner Geschichtsdissertation, bin ich dann wiederum auf einen Zeitungsartikel aufmerksam geworden. Und dann war die Neugierde geweckt und ich habe dann immer weiter recherchiert.
Sie hören es schon. Wir haben Sebastian Rick getroffen für diese Folge von Im Visier. Er wird uns erzählen, was er bei der Suche in den vielen Archiven und im Gespräch mit Zeitzeugen über diesen Mord von Gröden in Erfahrung bringen konnte.
Und natürlich sind wir auch direkt nach Gröden gefahren, haben uns alles ganz genau vor Ort angeschaut. Und am besten ist, Sie kommen jetzt einfach mit in den Süden des Landes Brandenburg, nach Gröden, ein Dorf in der Nähe von Elsterwerda.
Wer nach Gröden will, der kommt von Berlin aus oft über die A13, also die Autobahn nach Dresden, und fährt dann ein paar Kilometer Landstraße. Das Land dort ist flach wie ein Teller, könnte man sagen. Bis man dann ziemlich unverhofft auf einen bewaldeten Höhenzug stößt. Und am Fuße dieser Hügelkette liegt Gröden.
Ja, dieser Höhenzug, das sind die Schradenberge. Vielen von Ihnen wird das nichts sagen, aber für das Flächenland Brandenburg und vor allem das flache Land Brandenburg ist das eine bedeutende Landmarke. Denn dort, mitten im Wald, liegt Brandenburgs höchster Punkt. Die Heidehöhe, immerhin gut 200 Meter über dem Meeresspiegel.
200 Meter über Meeresspiegel. Wenn dann mal da Schnee liegt, könnte man sogar in den Schradenbergen Skifahren. Man kann prima wandern zu allen Jahreszeiten oder vom Heidebergturm aus weit in die Landschaft schauen.
In Gröden wohnen heute etwa 1300 Menschen. Was den Ort sehr geprägt hat, war der Tonabbau und die Produktion von Ziegeln, und das seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Hinter dem Ortsrand Richtung Wald liegt die erste Tongrube des Ortes, die heute ein kleiner See ist. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs stand am Weg zur alten Tongrube ein ehemaliges Verwaltungsgebäude, das nun als Wohnhaus genutzt wurde. Wenn man ganz genau hinschaut, kann man heute sogar noch die Grundmauern entdecken.
Und wer uns auf YouTube verfolgt, der sieht jetzt ein paar Spuren dieses alten Gebäudes. Also die Umrisse im Gebüsch, einige Ziegel, Bruchstücke von Mauersteinen. Warum wir sie mitnehmen an diesen Ort? Einige ahnen es wahrscheinlich schon. Dieses Haus mit der Hausnummer 37J. Das war der Tatort in dem Fall, über den wir heute sprechen. Hier wurde am 15. Februar 1945 die 64-jährige Anna Grafe erschlagen.
Ihre Leiche entdeckt hat ihr Mann Heinrich, als er an diesem Donnerstag Feierabend hatte und nach Hause kam. Sebastian Rick erzählt uns, wie das damals abgelaufen ist.
Ja, der Heinrich Grafe kommt von der Arbeit gegen 18 Uhr. Es ist bereits dunkel. Und für ihn völlig überraschend findet er die Haustür verschlossen vor. Und weil normalerweise ist die Haustür nicht abgeschlossen, weil seine Frau ja zu Hause ist. Und er geht dann ins Haus und sieht wahrscheinlich schon die Unordnung im Haus und findet dann seine erschlagene Frau in einer großen Blutlache und neben ihr einen Hammer, der als Mordwerkzeug genutzt worden ist, vor.
Heinrich Grafe fällt sofort auf, dass im Haus ein paar Dinge fehlen. Lebensmittel zum Beispiel, auch Kleidung. Es gibt also erste Hinweise darauf, was der Täter im Haus wollte.
Also man stellte dann später fest, dass Lebensmittel fehlten. Es wurde Butter gestohlen, es wurde Brot gestohlen, es wurden Zigarren gestohlen. Und gleichzeitig wurden Kleidungsmittel wurden gestohlen, es wurden Schuhe gestohlen, es wurde ein Rucksack gestohlen, es wurde eine Hose gestohlen, es wurde eine Jacke gestohlen. Und gleichfalls fand man am Tatort Fußlappen des vermeintlichen Mörders vor, der die wahrscheinlich abgelegt hat, weil ihm sonst die neuen Schuhe nicht gepasst hätten. Und gleichfalls fand man ein blau-weiß kariertes Halstuch, welches er wahrscheinlich im kurzen Kampf mit der Frau verloren hat und am Tatort zurückgelassen hat.
Also alles deutet erstmal auf einen Raubmord hin. Merkwürdig ist allerdings, dass der Täter nach dem Mord die Haustür sorgfältig verschlossen hat und offenbar den Schlüssel mitgenommen hatte. Warum das? Wollte er nochmal wiederkommen?
Und was erzählt das über die Beziehung zum Opfer? War es ein tragischer Zufall, dass Anna Grafe umgebracht wurde? Oder hatte der Mörder das Haus am Rand des Ortes ganz bewusst ausgesucht? Kannte er vielleicht sogar die Familie?
Anna und Heinrich Grafe lebten in Gröden schon seit Jahrzehnten, und zwar seit 1912. Sebastian Rick wird uns gleich erzählen, was er über die beiden herausgefunden hat. Anna und Heinrich Grafe sind seit 1903 verheiratet. Das heißt, zum Tatzeitpunkt, kurz vor Kriegsende, sind das mehr als 40 Jahre. Anna Grafe stammt aus Großenhain, Heinrich Grafe aus Großgmehlen. Das sind Orte, die nur ein paar Kilometer von Gröden entfernt sind.
Die beiden Eheleute haben 9 Kinder. Anna Grafe ist Hausfrau. Ihr Mann Heinrich, das haben wir bereits gehört, arbeitet in den Grödener Tonwerken am anderen Ende des Ortes. Sebastian Rick hat nachgeforscht, wie die finanziellen Verhältnisse der Familie aussahen.
Heinrich Grafe war Brenner in dem hiesigen Tonwerk. Also man kann ihn dadurch als Facharbeiter beschreiben. Und für einen Facharbeiter hat er auch gutes Geld verdient. Er war auch ein hoch anerkannter Arbeiter in seinem Metier und im Werk. Und ich habe mir da mal Vergleichstabellen angeschaut, inwieweit die Leute verdient haben. Und er hat etwa ein Drittel des Einkommens eines Dorflehrers verdient, was in etwa so viel bedeutet, dass er immerhin das Doppelte eines normalen Arbeiters verdiente. Und dadurch kann die finanzielle Situation als Arbeiter-Ehepaar durchaus als angemessen betrachtet werden.
Im Tonwerk war Heinrich Grafe sehr anerkannt. Er war ein langjähriger und treuer Mitarbeiter. Es gibt eine Zeitungsmeldung vom Januar 1937. Da fand in den Grödener Tonwerken eine Belegschaftsversammlung statt, ein Belegschaftsfest. Und Heinrich Grafe bekam an diesem Tag von der Geschäftsführung eine goldene Uhr geschenkt für 25 Jahre treue Dienste.
Auch die Arbeitskollegen von ihm haben ihn geehrt, wie es heißt, mit Geschenken nützlicher und praktischer Art. Er scheint also tatsächlich wirklich beliebt gewesen zu sein.
Ja, bei der Recherche ist dann Sebastian Rick noch ein Detail aufgefallen, das er zunächst gar nicht beachtet hatte. Nämlich das Geburtsdatum von Heinrich Grafe. Und das war der 16. Februar 1880.
Wir haben ja schon gehört, der Mord passierte am 15. Februar, also am Tag vor seinem Geburtstag. Und wenn wir jetzt nochmal genau nachrechnen, stirbt Anna Grafe am Tag, bevor ihr Mann 65 wird.
Ja, das heißt einen Tag, bevor er in Rente geht. Damals war die Altersgrenze 65 Jahre. Und das wiederum heißt, Heinrich Grafe hatte vermutlich gerade seinen letzten Arbeitstag hinter sich, als er nach Hause kam und war voller Vorfreude auf den Ruhestand gemeinsam mit seiner Frau. Was diesem Fall nochmal eine besondere Tragik verleiht. So kurz vor Kriegsende.
Wir haben es ja schon gesagt, die beiden haben 9 Kinder, 3 Jungen, 6 Mädchen. Es ist wenig bekannt über sie. Die Daten ihrer Geburt sind nicht vollständig aufzufinden. Einige der Söhne und Töchter leben damals ebenfalls in Gröden. Sohn Rudolf war Soldat, kämpfte in Rumänien. Er wird seit 1944 vermisst. Eine unauffällige Familie damals. Mit einer Ausnahme, die Tochter Hertha.
Ja, und die soll in den 30er Jahren wiederholt Diebstähle verübt haben und sich herumgetrieben haben. Sie soll auch in geschlechtlicher Beziehung haltlos gewesen sein, so hieß das damals. Wir sind ja mittendrin in der Nazi-Zeit in den 30er Jahren. Als Hertha 18 ist, ordnet ein Gericht ein Verfahren zur sogenannten Fürsorgeerziehung an. Die Kriegszeit zwischen 1939 und 1945 verbringt sie im Polizeigefängnis in Leipzig, weil sie, jetzt wieder ein Zitat, sich das Vertrauen anderer Menschen erschlichen hatte, um zu stehlen. Ein Fahrrad, eine Uhr, Geld und Schuhe.
Das ist der einzige Anlass, aus dem Familie Grafe damals in Kontakt oder gar in Konflikt mit dem Gesetz gekommen ist. Doch jetzt, im Februar 1945, muss die Familie mit einem schrecklichen Verbrechen umgehen. Anna Grafe, Ehefrau und Mutter, ist ermordet worden.
Ja, ein furchtbares Verbrechen und auch ein großer Verlust für die Familie. Die Mordnachricht löst im Dorf natürlich Entsetzen aus und Betroffenheit, wie Sebastian Rick uns erzählt.
Sie können sich ja vorstellen, dass so ein Mord in so einem kleinen Dorf nichts Alltägliches ist. Also ich wüsste nicht, wann das vorher passiert ist. Und von daher geht das wie so ein Lauffeuer durch das Dorf. Und es trifft auch auf eine extrem verängstigte Dorfgesellschaft. Sie können sich ja vorstellen, am Ende des Krieges, die Rote Armee steht an der Oder bzw. an der Neiße und im Westen dringt der Amerikaner vor. Und niemand wusste, was jetzt werden wird in den nächsten Tagen, Wochen. Wird es Deutschland danach noch geben? Werden wir alle besetzt? Wird es extreme Gewalt geben, was immer wieder von der NS-Propaganda auch wieder propagiert wurde? Und von daher, niemand wusste, was passiert. Und in dieses Klima trifft dann dieser Mordfall.
Es gab einen Dorfbewohner in Gröden, der konnte sich auch später noch sehr gut an diese Zeit erinnern und hat eines Tages seine Gedanken dazu einfach aufgeschrieben.
Und Sebastian Rick hat sie gelesen. Er ist ja nicht nur Bürgermeister von Gröden, er ist auch Historiker. Und deshalb hat er die Aufzeichnungen auch für seine Recherchen genutzt. Und dabei fand er auch diese Stelle.
Dann gab es im Dorf einen Todesfall. An sich und in der damaligen Zeit nichts Besonderes, zumal es sich um eine alte Frau handelte. Nur, dass sie eines unnatürlichen, eines gewaltsamen Todes starb. Sie wurde erschlagen. Sie wohnte isoliert von der geschlossenen Bebauung unseres Ortes hinter dem Weinberg am Weg zur alten Schacht. Dort unterhielt sie ein kleines Stück Acker und Gartenland, wurde aber ansonsten vom jüngeren Teil der Familie, der im Dorf lebte, betreut und versorgt. Nun fand man sie eines Tages tot am Boden liegend auf, den Keller geplündert, nach Essbarem durchsucht.
Im Liebenwerder Kreisblatt erscheint 3 Tage nach der Tat ein Artikel über den Mordfall. Der ist nur 8 Zeilen lang. Kurz und knapp wird verkündet, der Täter ist noch nicht gefasst und vermutlich handelt es sich um einen Fremdvölkischen.
Diese Vermutung teilen viele Grödener. Noch einmal der Zeitzeuge, dessen Lebenserinnerungen Sebastian Rick lesen konnte.
Da es keinen plausiblen Grund zu der Annahme gab, dass es in Gröden jemanden gab, der es nötig gehabt hätte, des täglichen Brotes wegen einen Menschen umzubringen, und man wohl andererseits wusste, dass in einem nahegelegenen Kriegsgefangenenlager für Russen Insassen abgehauen waren, wurde eine breite Suchaktion organisiert und auf das dem Tatort gegenüberliegende große Waldgebiet konzentriert.
Und breite Suchaktion heißt, auch das Dorf beteiligt sich. Die Grödener wollen also auf Verbrecherjagd gehen. Was jedoch niemand ahnt, auf diese Weise wird die Katastrophe nur noch größer.
Halten wir fest, Anna Grafe wurde erschlagen. Ihr Mörder suchte offenbar nach Lebensmitteln und Kleidung, wohl nicht aus purer Habgier, sondern auch, weil er hungerte und fror.
Und es gibt einen Verdacht, ein Häftling oder ein Kriegsgefangener auf der Flucht könnte der Täter sein. Doch woher kam der Verdacht, woher kam das Gerücht? Gab es dafür einen konkreten Anlass?
Den gab es, diesen Anlass, wie Sebastian Rick bei seinen Forschungen herausgefunden hat. Er stieß nämlich auf den Bericht eines anderen Zeitzeugen, sein Name Gottfried Thieme. Und dieser Gottfried Thieme liefert einen wichtigen Hinweis, was für Häftlinge das gewesen sein könnten, die man als Täter damals vermutete. Dieser Bericht kam allerdings nicht aus Brandenburg, sondern aus Sachsen.
Die Landesgrenze zu Sachsen ist ja nicht weit weg von Gröden. Sie verläuft quer durch das Waldgebiet mit den Schradenbergen. Auf der anderen Seite liegt der kleine Ort Strauch. Und dort kam an einem Abend im Februar 1945 eine lange Kolonne, ein Zug aus Menschen an.
Gottfried Thieme ist damals 12 Jahre alt, er ist Hitlerjunge. Er hört zunächst eine Art Schleifen- oder Schlurfenausrichtung einer der Zufahrtsstraßen. Was er dann sieht, schildert er viele Jahre später der Sächsischen Zeitung.
Eine lange Kolonne kam langsam auf das Dorf zu. Sie kam angescharrt, angeschlurft. Auf beiden Seiten des Zuges waren SS-Leute, die sie bewacht haben.
Und einer der Bewacher soll erzählt haben, die Häftlinge kämen aus der Lausitz. Aber wahrscheinlich kamen sie von noch weiter her, aus einem der KZs, der Konzentrationslager in Schlesien, die jetzt evakuiert wurden. Das hier war also einer der berüchtigten Todesmärsche. Genaues Ziel eher offen, aber eins war klar, am Ende sollten möglichst wenig Gefangene dort ankommen.
Der Zug soll mit etwa 1000 Menschen aufgebrochen sein. Als man dann aber in Strauch ankam, sind es nur noch 400 oder 500 Menschen. Doch auch wer bis hierhin überlebt hat, ist augenscheinlich am Ende seiner Kräfte.
Ja, ich denke, mit einem derartigen Elend sind die Leute noch nicht konfrontiert gewesen. Also man muss sich vorstellen, die Leute, die noch anwesend waren und nicht im Krieg waren, haben ja ebenso die letzten Jahre nur Frieden erlebt. Und jetzt kommt dann so ein Todesmarsch mit abgemergelten KZ-Häftlingen, also solchem Bild des Elends. Ich denke, wenn man ein bisschen Empathie hatte zu dem Zeitpunkt, musste man erkennen, dass hier zu diesem Zeitpunkt irgendwas nicht stimmt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das an den Leuten spurlos vorbeigegangen ist. Und das ist der erste Kontakt der Leute damals gewesen mit den Folgen des Holocaust beziehungsweise mit dem KZ-System.
Der damals 12-jährige Gottfried Thieme, von dem wir ja schon gehört haben, der sieht, dass es die Männer kaum noch schaffen, einen Fuß vor den anderen zu setzen.
Das waren keine Menschen mehr. Die waren alle schon halb tot.
Und es ist kalt, es ist Winter. Die Männer tragen nichts weiter als zerrissene Sträflingskleidung und Holzpantinen. Und dann ziehen sie mit Drahtseilen Wagen hinter sich her, auf denen Kranke und auch Tote liegen. Versorgt wird offenbar niemand.
Es gibt nicht mal Wasser. Stattdessen finden unablässig Schikanen statt von den Wachtposten, wie ein weiterer Zeitzeuge schildert.
Einer wollte sich ein Stück Eis aus einer Pfütze nehmen. Da hat ein Posten derart mit seinem Gewehrkolben auf den Arm eingeschlagen, dass er ihn sicher gebrochen hat.
Die Posten sollen auch mit Knüppeln, die mit Stacheldraht umwickelt waren, auf die Häftlinge eingeschlagen haben. Im Dorf Strauch angekommen, wurden die Männer dann in Scheunen und Schweineställen untergebracht.
Mindestens 3 der Männer konnten dann aber offenbar fliehen, und zwar vom Dorf Strauch in Sachsen in Richtung Brandenburg, Richtung Gröden. Die Nachricht von den Häftlingen, die sich jetzt irgendwo ausgehungert im Wald herumtrieben, sprach sich offenbar in den Dörfern sofort herum.
All das passierte vor dem 15. Februar, also dem Tag, an dem Anna Grafe umgebracht wurde. Da lag für viele der Verdacht nahe, dass die Männer oder zumindest einer von ihnen auch für den Mord in Gröden verantwortlich sein könnten.
Was dann folgt, ist, wie schon erwähnt, eine große Suchaktion. In Gröden, in Strauch, aber auch im Nachbarort Merzdorf sammeln sich jetzt Menschen, um die flüchtigen Männer im Wald aufzuspüren. So erzählt es auch der Zeitzeuge aus Gröden in seinen Notizen.
Alles, was männlich war und laufen konnte, wurde mitgenommen. Bis hinunter zu den Knaben meiner Altersklasse. Also war ich auch dabei. Geführt wurde die Meute von zwei uniformierten Waffenträgern, vom Ortspolizisten und einem Mann in SA-Uniform. Einige der Männer waren mit verschiedenen Schlagwerkzeugen ausgerückt. Die Suche ging hinter der alten Schacht los, in Form einer lockeren Schützenkette, die bis zur Schlittenbahn nahe der Großenhainer Straße reichte und sich in allgemeiner Richtung auf den Straucher Turm zubewegte. Es war besonders auf Spuren im lockeren Sand der Waldwege und die Durchkämmung der Kiefernschonungen zu achten.
Wer auch immer sich in dieser Gegend im Wald versteckt hatte, er hatte kaum eine Chance. Es ist wie eine Treibjagd auf ein paar Fremde. Einer von ihnen, da sind sich alle sicher, ist der Mörder von Anna Grafe.
Drei Suchtrupps aus den Dörfern durchkämmen das Gebiet der Schradenberge. Irgendwann geben die Leute aus Strauch und Merzdorf dann aber auf. Doch die Grödner, die suchen weiter.
Wie überlebt man als flüchtiger KZ-Häftling in einem Wald mitten im Winter, bei Frostgraden mit nichts als Lumpen am Leib? Der Suchtrupp geht davon aus, dass die Männer sich irgendeine Form von Schutz gesucht haben müssen. Und so war es dann auch. Nochmal Sebastian Rick.
Die Geflüchteten haben sich in einer Schonung, in einer nicht einsehbaren Kiefernschonung versteckt gehabt. Sie haben da ein Erdloch gebaut, was abgedeckt war mit Moos und gut getarnt und mit einem guten Rauchabzug. Allerdings scheint ihnen dann gerade der Rauch und das Feuer, was sie gemacht haben, dann auch zum Verhängnis geworden zu sein, weil das wurde dann tatsächlich von den Suchenden praktisch errochen und damit wurden sie dann entdeckt.
Sebastian Rieck hat lange versucht, die genaue Lage dieses Erdlochs herauszubekommen. Und irgendwann fand er denn jemanden, der den entscheidenden Hinweis gegeben hat.
Es war absoluter Zufall. Also ich saß bei einer Familienfeier mit einem älteren Mann, der mir gegenüber saß. Und natürlich fragte ich dann auch mal über diesen Fall mit nach, weil ich dazu ja unmittelbar recherchierte. Und der sagte mir dann so, ach ja, das ist mein Grundstück. Und da hat mir mein Vater immer erzählt, da wurden damals die Geflüchteten entdeckt.
Wenn Sie uns auf YouTube verfolgen, dann sehen Sie jetzt, wie diese Gruppe heute aussieht. Klar, es gibt keine letzte Sicherheit, dass hier tatsächlich das Versteck der entflohenen Häftlinge zu sehen ist. Es hat bisher nämlich auch keine Grabung gegeben, um nach möglichen Hinterlassenschaften der Männer zu suchen. Aber ziemlich genau da müssten sich die folgenden Ereignisse abgespielt haben.
Es ist also der Suchtrupp aus Gröden, der das Erdloch mit den geflüchteten Männern entdeckt, etwa 1 Kilometer vom Dorf entfernt. Der Ortspolizist ist mit dabei, auch SA-Leute mit Waffen und ganz normale Einwohner. Als sie die Männer und ihr Versteck entdecken, stürmen sie auf das Erdloch zu. Was dann passiert, erzählt wieder ein Zeitzeuge.
Als die Besatzung zum Herauskommen aufgefordert wurde, kam einer angekrochen. Und als er sich erheben und aufgeben wollte, versuchte ihn ein anderer mit ausgestreckten Armen zurückzuhalten. Daraufhin fiel ein Schuss. Der Braunhemdige hatte auf den geschossen, der im Bunker verbleiben wollte. Er muss ihn wohl tödlich getroffen haben, denn es kam kein zweiter Ausreißer mehr aus dem Erdloch heraus. Und ein Mann in meiner Nähe sagte nach einer Weile, er hätte den armen Teufel doch nicht gleich erschießen müssen.
Ob der Schütze tatsächlich ein SA-Mann war oder jemand vom Reichsarbeitsdienst, der auch in Gröden stationiert war, da widersprechen sich die Zeitzeugen. Sicher ist auf jeden Fall, es war ein Nazi, ein Waffenträger des NS-Staates, der hier einen Verdächtigen erschoss, ohne dass der überhaupt die Chance hatte, etwas zu sagen oder eine Frage zu beantworten.
Es wurde niemand angegriffen. Es ist einfach eine Kurzstoßhandlung gewesen von demjenigen, der sicherlich aus lauter Verblendetheit und vielleicht doch aus Angst und aus lauter Rachegefühl dann am Ende zu der Tat dann gekommen ist. Also es ist schlichtweg Mord gewesen. Also er hat ohne ersichtlichen Grund erschießt er diesen Menschen, der nicht bewaffnet war, der ihn gleichzeitig nicht angegriffen hat. Alles, was die Quellen sagen, deuten darauf hin. Und man kann das nur als Mord bezeichnen.
Tja, wer jetzt denkt, war ja Krieg, da gelten sowieso keine Regeln. Das stimmt so nicht. Es gibt ein Rundschreiben der NSDAP, also der Nazi-Partei, vom Juli 1943. Und daran wird festgelegt, wie im Falle von Großfahndungen der Sicherheitspolizei oder bei Kriegsfahndungen vorzugehen sei. Speziell, wie die Polizei bei solchen Ereignissen durch andere Kräfte unterstützt werden soll.
Ja, und andere Kräfte, damit sind Parteimitglieder der NSDAP gemeint, aber auch Mitglieder von angeschlossenen Verbänden, zum Beispiel von der SA, und auch Kinder aus der Hitlerjugend. Sie alle können bei solchen Fahndungen eingesetzt werden, aber das Rundschreiben stellt auch ganz klar das hier fest.
Ergriffene Kriegsgefangene und Arbeitsflüchtige sind soweit irgend möglich zu vernehmen. Es ist hierbei auch festzustellen, ob sie während ihrer Flucht strafbare Handlungen begangen haben.
Außerdem bestimmt das Rundschreiben, wenn die ergriffenen Männer wieder in ein Kriegsgefangenenlager überstellt werden, ist darauf hinzuweisen, dass weitere Vernehmungen erforderlich sind.
Das heißt also, der Mann aus dem Suchtrupp im Wald bei Gröden hat nicht nur unmenschlich und heimtückisch gehandelt, als er einen wehrlosen Verdächtigen ohne Vorwarnung und ohne jeden Beweis erschossen hat. Er hat auch ganz klar gegen Anweisungen verstoßen, die damals genau für solche Fälle erlassen worden waren.
Und Sie ahnen es vielleicht schon, dieser Mann hatte nichts, aber auch wirklich gar nichts mit dem Tod von Anna Grafe zu tun. Das werden die weiteren Ermittlungen ergeben. Das heißt, hier ist ein völlig Unschuldiger einfach so erschossen worden.
Das ist den Leuten im Suchtrupp damals ja nicht so bewusst gewesen oder vielleicht war es ihnen auch egal. Hier freut man sich jedenfalls, die vermeintlichen Täter gefasst zu haben. Vor allem die Kinder aus der Hitlerjugend, die dabei waren.
Ich habe dies alles aus naher Distanz sehen können. Stand ich doch mit einigen anderen Mitläufern geringerer Körperhöhe nur circa 3 Meter vom Waldquartier der Ausbrecher entfernt. Schon um zu sehen, ob diese einen professionelleren Bunker gebaut hatten als wir auf unserer Spielwiese oberhalb der Sandgruben. Weiterer Zutritt wurde uns allerdings aus gutem Grund verwehrt, sodass ich nicht weiß, was weiter an dieser Stelle passierte. Alle Aufmerksamkeit richtete sich dann auf den Gefangenen. Einen Mann in mittleren Jahren, kurzgeschoren, in einer abgerissenen Uniform der Roten Armee steckend. Versuche, mit ihm zu reden und Fragen wegen der toten Frau zu stellen, scheiterten an der Sprachbarriere.
Der Zeitzeuge spricht hier von einem Gefangenen, der ergriffen wurde. Andere Quellen berichten von mehreren Männern. Auf jeden Fall wird jetzt die Erdhöhle untersucht. Und angeblich werden dabei auch Dinge gefunden, die im Keller des Mordopfers Anna Grafe fehlten. Einweggläser etwa, Geräuchertes und Eier.
Tja, aber ob das nun wirklich Lebensmittel waren, die aus dem Haus von Familie Grafe stammten, konnte ja keiner sagen. Einweggläser oder Eier, sowas dürfte damals in manchem Keller gestanden haben. Doch in diesem Moment fragt offenbar niemand nach sicheren Beweisen.
Triumphierend macht man sich auf den Heimweg und bringt zumindest einen der Gefangenen mit nach Gröden. Es ist der Mann in der Uniform der Roten Armee.
Der Russe wurde an der Spitze des Zuges der erfolgreichen Rückkehrer ins Dorf geführt. Von zahlreichen Einwohnern an der Dorfstraße kritisch bis abweisend beäugt und in das Transformatorenhaus bei der Schmiede eingesperrt. Vorher, ich habe die Szene noch ganz genau im Kopf, hatte ihm Herr St., Sohn der Erschlagenen, noch einen kräftigen Faustschlag ins Genick versetzt, sodass der Gefangene vornüber in den Straßenstaub fiel. Was weiterhin mit ihm passierte, entzieht sich meiner Kenntnis. Das spielte sich auch nicht in Gröden ab.
Historiker Sebastian Rick hat weiter recherchiert und nachgeforscht, was in den darauffolgenden Tagen mit den Kriegsgefangenen aus dem Erdloch passiert sein könnte.
Er geht davon aus, dass sie wahrscheinlich ins Gestapo-Gefängnis Torgau eingeliefert wurden in Sachsen. Leider ist das entsprechende Eingangsbuch nur noch als Abschrift erhalten und nicht mehr im Original. Es gibt aber einen Eintrag, der ganz offensichtlich zu unserer Geschichte heute passt. Es geht um 3 Männer mit polnischem Namen, über die es heißt, sie seien flüchtig gewesen. Sie werden im Februar 1945 nach Torgau gebracht und von dort schickt man sie später ins Lager Gröditz bei Riesa, ein KZ, von dem wir gleich noch hören werden.
Was wir aber erstmal festhalten müssen, die Ermittlungsbehörden glauben damals nicht, dass diese Flüchtlinge verantwortlich sind für den Mord an Anna Grafe, obwohl sie ja vom Suchtrupp in der Nähe des Tatorts angetroffen wurden.
Es lässt sich heute leider nicht mehr feststellen, wer damals vor 80 Jahren in diesem Fall ermittelt hat und auf welche Weise man genau zu welchen Erkenntnissen kam. Denn alle Ermittlungsakten sind verschwunden. Aber, das wird ganz deutlich, die Polizei geht im Februar 1945 davon aus, diese entflohenen Häftlinge waren es nicht.
Aber wer war es dann? Wer hat Anna Grafe ermordet? Bei der Befragung von Zeugen hat die Polizei damals offenbar schon kurz nach der Tat einen Hinweis auf einen Mann bekommen, der tatsächlich der Täter sein könnte. Und es gibt sogar einen Namen.
Bürgermeister und Historiker Sebastian Rick hat bei seinen Recherchen auch in alten Zeitungen geblättert und ist dabei auf einen Artikel vom 20. Februar 1945 gestoßen. Das war 6 Tage nach dem Mord an Anna Grafe. Da findet sich im Liebenwerder Kreisblatt ein kurzer Bericht. Und darin heißt es:
Das grausige Verbrechen, dem die Ehefrau Anna Grafe, geborene Tittmann, hier zum Opfer gefallen ist, wurde vermutlich von dem 22-jährigen entwichenen sowjetrussischen Häftling Michail Kobsar begangen. Dieser ist am Mordstag in der Nähe des Tatortes im Walde in Richtung Oelsnitz gesehen worden und bisher noch flüchtig.
Also, dieser Tatverdächtige ist auch ein entflohener Häftling, nur gehört er nicht zu der Gruppe, die von dem Suchtrupp in dem Erdloch aufgestöbert wurde. Aber wie kommt die Polizei genau auf diesen Mann? Und woher weiß man seinen Namen?
Zunächst mal, es gab einen Zeugen aus Gröden und dem ist am Nachmittag des Tattages, also am 15. Februar, im Wald ein Mann aufgefallen. Jung, untersetzt, kurzgeschorenes Haar und dieser Mann hatte einen gut gefüllten Rucksack bei sich. Und er war auch recht auffällig angezogen. Eine grüne Joppe, eine schwarze Kordstiefelhose und Filzschuhe mit rotem Lederbesatz.
Als der Zeuge dann von der Polizei befragt wurde, stellte sich heraus, genau solche Kleidungsstücke wurden im Haus der Familie Grafe gestohlen. Und im prall gefüllten Rucksack transportierte er vermutlich die gestohlenen Lebensmittel. 1,5 Brote, ein halbes Stück Butter und einen Posten Zigarren.
Ja, scheint zu passen. Man hat dann geprüft, ob es weitere Ausbrüche aus Gefangenenlagern in der Region gab und ob jemand dabei ist, auf den diese Beschreibung im Wald zutreffen würde. Und man wurde schnell fündig.
Knapp 10 Kilometer westlich von Gröden, auf der sächsischen Seite, liegt Gröditz. Könnte man schnell verwechseln. Gröden in Brandenburg, Gröditz in Sachsen. Dort in Sachsen gibt es ein großes Schmiedewerk. Das gehört damals zu den mitteldeutschen Stahlwerken. Und die gehörten zum Konzern von Friedrich Flick.
Genau, und auf dem Werksgelände dort haben die Nazis ein Arbeitslager eingerichtet, eine Außenstelle des KZ Flossenbürg. Und zeitweise waren es mehr als 500 Häftlinge, die hier Zwangsarbeit verrichten mussten, um Flakgeschütze und vor allem Granaten herzustellen.
Und von dort sind Mitte Februar 1945 tatsächlich 3 russische Häftlinge geflohen. 2 dieser Männer werden nach wenigen Tagen gefasst, einer aber nicht. Und dieser Mann ist der erwähnte Michail Kobsar. Nach ihm wird jetzt gesucht, in mehreren Zeitungsartikeln wird sein Name genannt und eine Belohnung ausgerufen von 3000 Mark für seine Ergreifung.
Was ist bekannt über diesen Mann damals? Er stammt aus der Stadt Ochtyrka im Nordosten der Ukraine. Eine Stadt, die im Zweiten Weltkrieg von deutschen Truppen besetzt wurde. Vermutlich ist er dann als Zivilarbeiter zwangsverpflichtet und nach Deutschland gebracht worden. Er war ein gelernter Dreher und damit wertvoll für die deutsche Rüstungsindustrie.
Doch offenbar hat er dann mehrfach gegen die strengen Arbeitsbestimmungen verstoßen. Offenbar war er aus Sicht der Nazis nicht fleißig genug. Daraufhin wurde er Anfang 1945 ins KZ Flossenbürg eingeliefert. Flossenbürg liegt in der Oberpfalz, also in Bayern. In diesem Lager musste Michail Kobsar dann unter noch schlechteren Bedingungen weiterarbeiten.
Das KZ Flossenbürg hatte neben dem Standort in Bayern weitere Außenlager. Und eines davon, das nördlichste, war das Lager im Schmiedewerk Gröditz, das wir gerade schon erwähnt haben.
Dorthin also wird der Häftling Michail Kobsar Ende Januar 1945 überstellt. Sebastian Rick erzählt uns, wie es dort zuging.
Wir müssen sich vorstellen, es musste 12 Stunden am Tag gearbeitet werden. Die Leute waren eingesperrt, sie durften nicht raus, sie waren extrem schlecht verpflegt. Die Häftlinge sprachen von Schweinefutter, was ihnen gegeben worden ist. Und es herrschte natürlich in dem Lager dann im Januar, Februar 1945 Kälte. Die Leute waren nur notdürftig bekleidet mit der Häftlingskleidung. Es war also auch kalt. Und zu allen Ungunsten trat dann gleichzeitig in dem Lager noch eine Typhusepidemie auf. Und diese Typhusepidemie raffte dann sogar den Lagerkommandanten, den deutschen Lagerkommandanten mit dahin. Also alles im Allen kann davon gesprochen werden, dass sich Gröditz Anfang 1945 zur wirklichen Todesfalle entwickelte und dass die Häftlinge nur versuchten, irgendwie da rauszukommen, war vollkommen verständlich.
Mindestens 220 Häftlinge starben in Gröditz. Einige sollen sich aus Verzweiflung selbst getötet haben, zum Beispiel indem sie sich auf die Schienen der Werksbahn legten.
Michael Kobzar muss die erste Chance ergriffen haben, um da irgendwie wegzukommen. Die erste Chance, die sich ihm bot. Raus aus Gröditz und dann hinein in den Wald um die Schradenberge.
Nochmal zur Erinnerung, es ist Februar. Die dünne Häftlingskluft wärmt kaum. Die Gefangenenschuhe bieten keinen Schutz vor Kälte und Nässe. Und Hilfe oder Obdach durch deutsche Anwohner kann ein russischer Flüchtling nicht erwarten.
Michael Kobzar ist also auf sich allein gestellt. Die Rote Armee war noch weit weg in diesem Februar 45 und keine Chance, also sich da irgendwie durchzuschlagen. Also ging es erstmal ums pure Überleben und die Frage, wo er etwas zu essen findet.
Ja, und natürlich, wo er ein paar Kleidungsstücke, die ihn besser vor diesem Wetter schützen können, findet, in denen er vor allen Dingen auch weniger auffällt als in dieser gestreiften Gefangenenkleidung.
Und dann stößt er am Rand von Gröden auf dieses abgelegene Haus. Das Haus von Familie Grafe. Der Mann Heinrich ist zur Arbeit im Tonwerk, sein letzter Arbeitstag vor der Rente, und Ehefrau Anna ist allein zu Hause.
Doch warum tötet er die Frau? Wir können nur vermuten, was sich dort an diesem Tag, wahrscheinlich zur Mittagszeit, abgespielt hat.
Michael Kobzar war natürlich entkräftet, gerade aus dem Lager ausgebrochen, kaum was zu essen. Und man kann davon ausgehen, dass er vielleicht zunächst angeklopft hat und um Lebensmittel gebeten hat bei der Anna Grafe und dass sich das dann langsam zu einem Streit entwickelte. Und vielleicht hat Anna Grafe geschrien und daraufhin ist dann im Affekt dieser Mordfall passiert. Auf der anderen Seite kann es auch natürlich sein, dass Michael Kobzar diesen Hammer, der da beschrieben wurde, in den Quellen bereits aus dem Werk mitgenommen hat und bereits in voller Absicht dann auch diese Frau ermordet hat. Das sind Varianten verschiedensbar denkbar.
Als die Leiche von Anna Grafe entdeckt wird und dann die Suchtrupps aus den drei Dörfern aufbrechen, um den Täter zu finden, hat Michael Kobzar Gröden längst verlassen.
Wir haben bereits am Anfang erzählt, unser Fall heute ist einer, in dem es keine Helden gibt. Statt Gerechtigkeit nur noch mehr Unrecht und ein Fall, in dem bis heute noch offene Fragen vorhanden sind. Fragen, die auch unseren Gesprächspartner Sebastian Rick bis heute beschäftigen. Deshalb hat er uns diesen Fall ja auch vorgeschlagen.
Zum Beispiel weiß man bis heute nicht, ob Michael Kobzar in den letzten Kriegstagen nicht doch noch gefasst und angeklagt worden ist. Es gab ja eine für damalige Verhältnisse gewaltige Belohnung in Höhe von 3000 Mark. Zumindest gibt es keine Dokumente, die eine Festnahme belegen. Wobei man natürlich sagen muss, Deutschland war zu diesem Zeitpunkt in Auflösung. Da hat vieles nicht mehr funktioniert, da wurde vieles nicht mehr abgelegt.
Wir wissen auch nicht, ob Michael Kobzar diesen Krieg überhaupt überlebt hat oder ob es ihm dann doch gelungen ist, sich zur Roten Armee durchzuschlagen. Wobei ja fraglich ist, ob er das wirklich gewollt hat. Denn Stalin sah sowjetische Zwangsarbeiter, die befreit wurden, als Verräter und als Volksfeinde an. Die waren in der Heimat nicht willkommen.
Ja, aber eins wissen wir tatsächlich sicher. Anna Grafe wird am 23. Februar 1945 in Gröden begraben. 8 Tage nach ihrem Tod. Ihr Mann Heinrich stirbt 1962 im Alter von 82 Jahren.
Bleibt noch der Flüchtling, der völlig unschuldig bei der Suche nach dem vermeintlichen Täter im Wald erschossen wurde. Über ihn wissen wir am wenigsten. Er soll noch an Ort und Stelle verscharrt worden sein. Das letzte Wort heute hat Sebastian Rick, dem wir die Geschichte heute verdanken.
Die Geschichte atmet sehr, sehr viel Tragik. Ein gequälter KZ-Häftling tötet eine unschuldige, arme Frau, alte Frau für Brot und Butter. Und auf der anderen Seite ermordet ein aufgehetzter, ja, verängstigter Mob dann einen vollkommen unbeteiligten KZ-Häftling. Und was lernen wir daraus? Hass führt zu Hass. Noch mehr Hass führt zu noch mehr Hass. Und der Rest ist Schweigen.
Ein historischer Kriminalfall heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. In 2 Wochen gibt es wie gewohnt eine neue Folge.
Und da geht es um einen Fall aus Berlin. 1993 wird am Kudamm ein Mann erschossen im Foyer einer Anwaltskanzlei. Hans-Jürgen L., das Opfer, ist selbst Anwalt. Er kommt aus Düsseldorf und hat sich damals darum gekümmert, dass Alteigentümer aus dem Westen ihre Häuser und Grundstücke im Osten wiederbekamen. Klar, dass man sich da nicht nur Freunde macht. War es also ein Mord aus Rache?
Tja, in 14 Tagen wissen Sie dann mehr. Auch diese Geschichte hören Sie natürlich in der ARD Audiothek. Und uns gibt es dazu ja noch als Videoformat bei YouTube. Und wenn es Ihnen gefallen hat, na klar, wir freuen uns über freundliche Kommentare und eine gute Bewertung.
Das war's für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Und ein Gedanke darf auch heute natürlich nicht fehlen. Das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie jetzt noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg, ist eine Produktion des RBB. Redaktion Jörg Simon, Moderation Uwe Madel und Elvira Siebert.
Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.